Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Getreu unserem Projektzweck, die Frauengeschichte in Sachsen-Anhalt zu erzählen, bin ich hier heute in Genthin eingeladen. Ich habe sehr, sehr viel Spannendes erfahren, nämlich aus Lebens-, aus Arbeitsbiografien der vier Frauen, die freundlicherweise mich hier im Waschmittelmuseum empfangen haben. Im Genthiner Waschmittelmuseum, im ehemaligen sogenannten Badehaus des Genthiner Henkelwerkes. Das ist definitiv ein Ort der Industriekultur in Spee, was hier eine doppelte Bedeutung hat, und das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Auch ich habe erst jetzt hier gelernt, dass Spee, also das SPE, von der Spezial stammt und das zweite E von der Entwicklung, sprich Spezialentwicklung. Und das Spee, das daher seinen Namen hat. Dieser Ort ist garantiert ein Ort auch der Frauen, weil sie hier doch sehr stark als Angestellte, Arbeitende vertreten waren. Wir hörten vorhin, 48% der Belegschaft waren Frauen. Und vor allen Dingen, weil es auch heute noch die Frauen sind, die in ihrem Ehrenamt mit viel Zeit und mit sehr viel Herzblut hier zur Verfügung stehen, dass wir uns diesen Ort noch ansehen können. Ja. Frau Loth, wollen Sie jetzt weitermachen?
Und dann hatte mich damals der damalige Chef von der QSG gefragt, das Museum existierte ja hier bereits seit 1996. Frau Fehlberg war ja mit dem damaligen Geschäftsführer das Gründungsmitglied. Was wird aus dem Museum? Henkel wollte das nicht und die QSG hat das übernommen und ich wurde gefragt, ob ich es betreue. Und also seit 2010 unter dem Dach der QSG. Und dann der nächste Geschäftsführer war nicht so amüsiert von dem Museum, hat das im Prinzip geschlossen und da gab es eine Petition bei der Stadt. Die Stadt kann doch das nicht kaputt gehen lassen. Und dann wurde 2019 dann im Sommer mit vielen Beteiligten die Lösung gefunden, die wir im Moment praktizieren. Aber wie schon im letzten Gespräch gesagt, unser Hauptunterstützer, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, hat sich zum vorigen Jahr zurückgezogen. Das sind ja auch alles schwierige Zeiten, auch für die, stand gestern ja auch ein Artikel so, ja. Und darum engagiere ich mich hier, weil ich bin zwar hier nicht geboren, noch nicht groß geworden, aber man ist mit der Geschichte hier reingewachsen. Und uns allen, es tut es eigentlich leid, oder wenn das ganz verschwinden würde, ja.
Ich habe mal eine Frage. Das Waschmittelmuseum ist aber von welcher Institution eingerichtet worden? Von der ABM?
Nee, von Henkel.
Von Henkel?
Ja, aber mit ABM.
Aber mit ABM.
Ja. Mit ABM-Kräften.
Ja, klar.
Das heißt, Henkel hatte sozusagen Interesse daran, an diese örtliche eigene Geschichte sozusagen.
Zu der Zeit.
Der Geschäftsführer hat es ja nachher eröffnet.
Ja. Ja.
Der Geschäftsführer von Henkel.
Ja.
Also, den sie auch mitgebracht hat.
Das heißt, Frau Loth hat jetzt schon verraten, warum sie hier mitmacht. Weil sie machen das alles hier im Ehrenamt. Das heißt, man kann über die Touristinformationen einen Termin vereinbaren, möglichst mindestens eine Woche im Voraus. Ja, die Frage ist nur, wie lange das noch funktioniert, weil es wurde ja gesagt, wenn sich da maßgebliche Unterstützende zurückziehen, dann müssen wir mal schauen.
Ja. Ja, also mich hat am meisten gereizt natürlich, zusammen was zu machen mit anderen Gleichgesinnten und auch zu versuchen, das durchzusetzen, obwohl die Gleichgültigkeit der Stadt in diesen schweren Zeiten uns von Anfang an große Probleme bereitet hat. Das muss ich schon sagen. Aber was ich wieder toll fand, dass alle, die angesprochen wurden, mit eingestiegen sind und mitgemacht haben. Nun wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir mehr.
Das heißt, es müsste jetzt sozusagen eine Staffelstabübergabe geschehen.
Ja, und wir haben ja immer schon noch ein Jahr angesetzt. Wir wollten erst nur 2 Jahre, denn naja, gut, machen wir noch eins. Aber wir haben auch immer gesagt, wenn die Stadt das nicht übernimmt oder es nicht gelingt, das an das Kreismuseum mit anzugliedern, dann wird bald Schluss sein. Und wir fürchten eben, dass auch Schluss sein wird, weil das Interesse natürlich auch nachlässt. Also zu Veranstaltungen zu uns oder ja, zu festen Terminen, die vereinbart werden, kommen nicht jedes Mal neue Leute. Das sind dann doch wieder diejenigen, die Interesse an der Sache haben, die Interesse haben an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen und die auch
Familienmitglieder wieder mitbringen.
Familienmitglieder, ja, und die auch wissen, was Industriekultur bedeutet und da gerne weiter mitwirken würden. Ja.
Naja, und vor allen Dingen spielt, abgesehen von unserem Alter und alles, auch die Kosten eine große Rolle, ja. Denn hier das zu stemmen mit diesem Gebäude, am Anfang haben wir die Verantwortlichen gedacht, wir sitzen hier in der Sauna, das ist es ja nicht, ne. Ja, weil ich meine, sowas muss ja beheizt werden. Und wir haben ja nach der Pandemie, Frau Fehlwerk und ich, mit dem Zollstock hier ausgemessen, wo es die Richtlinien gab vom Museumsverband. Und haben wir so 15 dann geeinigt, so ungefähr von der Grundfläche mal der Höhe. Und das ist ja nicht wenig. Da hat man überschätzt, das sind fast 900 Kubik und die müssen ja erstmal beheizt werden. Ja. Und wir haben leider keinen Sponsor. Und wenn es auch ein Anonymer wäre, der uns jedes Jahr 50.000 gibt.
Ja, da haben wir ja schon mal angesprochen, dass eben hier sozusagen 5 vor 12 ist, ja?
Ja.
Das ist das einzige, ja, Sie haben ja nochmal recherchiert, ja, das einzige Waschmittelmuseum, was deutschlandweit existiert und Henkel hat in Düsseldorf auch nicht.
Nein, die haben das so ein Geschäft. Die haben so ein Ladengeschäft, wie da oben das Foto ist über der Persil-Teller da.
Über den, ja, mit den Kindern. Ja.
Da drüber ist ja das Geschäft fotografiert.
Und Sie machen wohl auch vom Archiv relativ regelmäßig Ausstellungen, aber dann eben wieder zu Festpunkten.
Und vor allem ist es eben nicht dieser authentische Ort hier. Ne?
Das ist ja so das, ist es.
Was in den einzelnen Vitrinen zum Teil für Exponate und Entdeckungen, Worten, das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Mal, indem wir jetzt auch mal in den Raum ausschwärmen. Sehr symbolisch steht die Büste des Firmengründers Fritz Henkel hier zentral im Raum unter dem Oberlicht. Und daneben eine Schaufensterpuppe, dem Gewand, wie man es kennt von der Frau von Persil. Ne?
Die weiße Dame.
Persilfrau wird es auch hier nennen.
Ja, genau. Denn so ein weißes Gewand möchte auch sauber gehalten sein, ja, damit es wirkt. Da gibt es ja dann auch diese ganzen grün-weißen Werbungsmöglichkeiten. Sie haben da hinten auch noch so einen Teller.
Also da sind die Bilder der weißen Dame, die sind immer mit der Mode mitgegangen. Das heißt also, wenn es üblich war, Kopftücher zu tragen, dann hatte die Persil-Dame natürlich ein Kopftuch. Und wenn es üblich war, weiße Kleider mit einem schwarzen Schleifchen drin, dann durfte das Schleifchen keine andere Farbe haben. Sie sind also immer mit der Mode mitgegangen, die Darstellung.
Ich sehe auch da oben, also dieses Kleid etwas ausgeschnitten, ja. Schulterfrei. Das ist auch mal die modernere, ne?
War schon mal sehr verwegen.
Ja.
Aber was anderes Interessantes. Das sind hier bei den Arbeitsordnungen und Betriebsordnungen, die hier auslegen. Wenn man die vergleicht mit den Arbeitsordnungen sowohl aus der alten Zeit als auch aus der DDR-Zeit oder der heutigen Zeit, stimmen sie in fast allen Punkten überein.
Es sind technologische Prozesse, ja, die irgendwo unabhängig von der Betriebsform, von der Gesellschaftsform.
Ja.
Was auch sehr schön anzusehen ist, ist die Dokumentation der Grundsteinlegung, die im August 1921 stattfand und bei ABM-Arbeiten, als die Marodengebäude abgerissen wurde, wurde die Schatulle freigelegt mit der Henkel-Urkunde. Und die Henkel-Urkunde war oder ist aus Ziegenleder. Die Mikroorganismen haben sich da schon ein wenig dran gelabt und das Original liegt in Düsseldorf und wir haben hier am Standort diese Fotografie. Und was eben so süß ist, damals, es muss ein schöner Augusttag gewesen sein, denn die Kinder sind alle barfuß. Das, schön, ja. Ja, das war so niedlich. Also die Kinder sind früher schon lebendig gewesen und rumgesprungen und wie die Kinder heute auch sind.
Ja, und hier gibt es auch nochmal eine Aufzählung der Firmennamen. 1921 Henkel GmbH Gentin,
1947 Industriewerke Sachsen-Anhalt, Waschmittelwerk Gentin. Dann gibt es noch mehrere hinaus, die wollen wir jetzt nicht alle vorlesen. Zum Schluss 2007 Henkel KGAA, also Kommanditgesellschaft auf Aktien, Standort Gentin. Und 2008 als Henkel AG und Co. KGAA, Standort Gentin. Wo dann das auch die Gesellschaftsform war, mit der dann aber eben auch abgeschlossen wurde.
Mhm. Und da oben haben wir nochmal die Betriebs- bzw. Standortleiter aufgezeigt. Und ja, leider am 31.12.2009 hat sich dann Henkel aus Gentin verabschiedet.
Mhm. Natürlich sind es hier alles Männer, die so sind, aber es ist sehr unterschiedlicher Profession gewesen. Also ich sehe ja Kaufmänner, Oberingenieure, ein Arbeiter auch als Geschäftsführer, 46 bis 49, das war dann schon mal die Besonderheit. Technischer Kaufmann, aber auch Chemiker. Und mit einem Chemiker ist es dann sozusagen auch beschlossen worden, ja, als Dr. Eckhard Hinsche als letzten Standortleiter bis 2009. Mhm. Hier in der Mitte ist nochmal eine Gruppe, wo man sozusagen das das Waschhandwerk, ja, eigentlich das, was der ein oder andere noch kennt, mit den Pantinen, genau, wenn man in der Pfütze rumpatscht und das Waschbrett rubbelt. Und eine Bottichwaschmaschine von 1950 steht noch hier und auch
die WM66.
Ah ja, die kenne ich auch noch. Zwar älter als ich, vom Baujahr her, aber die kenne ich auch noch. Genau, Schwarzenberg war ja das Waschgerätewerk, die Herstellung. Ne? Und dann gab es ja noch haben Sie die auch hier, diese Tischschleudern, diese separaten?
Ja, die auf dem Schlauch.
Genau, auf dem Schlauch rumgehüpft sind.
Hm? Und, wo einige Thüringer angeblich ihre Klosmasse mitgetrocknet haben. Ob das nur stimmt, weiß ich nicht.
Was wir ganz vergessen haben, dass wir auch mit den Kindern hier gewaschen haben.
Ja,
aber im anderen Gebäude.
Als wir noch mehr Gebäude zur Verfügung hatten. Mhm. Wo wir dann diese Sachen dort benutzt haben, die dort hinten stehen, mit den.
Nee, wie man es ohne Waschmaschine macht.
Mit Kernseife und Schrubben, mit Waschbrett.
Ja, Waschbrett.
Wie anstrengend haben sie gestöhnt. Ja. Die Mädchen hatten Angst um ihre Fingernägel. Ja, das war immer niedlich.
Ja. Und aber die Jungs waren immer sehr eifrig.
Ja.
Die Jungs haben wirklich sehr vorrangig.
Aber anstrengend hat er
eh nicht
viel
gesagt. Schürzen umgekriegt. Ja. Wir haben wirklich vom Spülen draußen die Wäsche aufhängen, alles mit den Kindern gemacht.
Und das war wirklich. Das war damals der MDR, da war das 2011 der MDR auch noch hier.
Ja, das war sehr schön.
Ja, das Geschichte.
Das ist in unserem Freilichtmuseum in Diesdorf, was ja auch ein Frauenort ist, bei Salzwedel. Die machen das auch, also diese ganzen Gewerke und sowas noch zu zeigen, gerade für Kinder, ne? Dass man auch weiß. Also heute sagt man, okay, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir ein paar Schuhe, aber was eigentlich Lederbearbeitung und so weiter bedeutet oder was eben solche Holzwerkzeuge oder aber eben die große Wäsche mit bis hin zum Bleichen auf den Rasen. Flächen auszulegen und so weiter, das ist heute gar nicht mehr so bekannt. Und da merkt man erstmal, was wir für Erleichterungen haben. Ne?
Ja.
Wenn wir da oben so das Knöpfchen drücken.
Ja. Und so mancher Besucher nimmt sich auch jetzt noch so ein Waschbrett mit als Andenken an die Waschzeit.
Es ist chronologisch geordnet, ne? Hier ein bisschen oder? Ja.
Und hier haben wir auch nochmal gesellschaftliche Aktivitäten, dass wir eben gesagt haben, Frauen auch in Männerberufen und die Werksküche, die Betriebswäscherei, die HO-Kantine und dass eben immer gefeiert wurde, ist hier nochmal dargestellt, 25 Jahre am Standort in Gentin und als Frau, was ich natürlich so toll finde, kurz nach dem Krieg die Frauen top gekleidet zu der Veranstaltung.
Mhm.
Die Kinder immer mit einbezogen. So wie wir sie hier auch im Museum sehen als Puppen, waren die Kindergartenkinder auch beteiligt an der Feier.
Ah, hier steht sogar die Programmfolge noch. Ja.
Wir haben noch ein paar Brigadetagebücher, aber nur noch einige. Weiß ich auch nicht, wo das aus der Sicherheitsinspektion geblieben ist, also das ist auch nicht hier. Aber es sind einige hier, die man durchblättern kann und dann doch nochmal gesellschaftliche Aktivitäten nachlesen kann.
Ich hab uns das aufgelöst.
Ja, was vielleicht auch interessant ist, ist die Hochwasserproblematik. Die ist hier auch nochmal dokumentiert worden. Und zwar hatten wir nach der Wende zweimal Hochwassergefahr durch die Elbe. Und 1941 war das Hochwasser so extrem, dass es über den Kanal dann auch direkt auf den Standort überlief und alles nur mit Paletten zu begehen war. Hier unten kann man sehen, zum Bürohaus konnte man nur über Paletten gelangen.
Das hat jemand...
Das ist eine Schenkung durch eine Besucherin.
Hier kommen wir das Thema Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Gewerbehygiene. Da hatten wir ja vorhin schon was gehört davon.
Ja, ja.
Ein Kopftuch ist kleidsam und schützt vor Gefahr, steht bereits 1925 im Heft Nummer 9.
Ja, also wie gesagt, damals wurde eben auch schon Wert drauf gelegt, unter anderem auch, um die Produktsicherheit zu gewährleisten, also dass eben kein Haar ins Produkt kommt. Also sowohl für die Sicherheit als auch für die Qualität der Produkte war das wichtig.
Und hier ist Beleg dafür für diese Innenausstattung dieser Badeanstalt, ne? Das ist als Badehaus tatsächlich, ne?
Ja, das ist das Foto, so wie es ursprünglich sieht. Und da sieht man auch nochmal, dass die Gläser, also die Fensterscheiben, original sind.
Es gab sogar einen Seifenindustriekalender. Hier sind einige Exemplare, Jahresexemplare. Post aus Halle an der Saale, meiner Geburtsstadt, den vom 30. September 1946, Willy-Lohmann-Straße, tatsächlich, ja, da ist das Regierungspräsidium ja eine Zeit lang noch gewesen. Der Präsident der Provinz Sachsen hat an die Firma Henkel geschrieben. Mhm. Demgemäß wird hiermit festgestellt, dass die Provinz Sachsen Eigentümerin geworden ist, im Zusammenhang mit dem Befehl Nummer 124 der sowjetischen Militärverwaltung, die Sequestration, ja. Per 30. Oktober 1945.
Und ab hier haben wir dann die Produktpalette, die zu DDR-Zeiten hergestellt wurden. Hier sehen wir die Produkte von 1959 bis 1962 hier oben und den meisten auch bekannt. Was interessant ist, auch schon damals wurde in die Sowjetunion exportiert und hier sehen wir das Produkt mit kyrillischen Zeichen.
Für weiße Wäsche und farbige Wäsche.
Hm, ja?
Ja. Ich muss richtig übersetzen.
Rimo ist der Faschingsspruch des Waschmittelwerks Karneval Club. Rimo, Rimo, Genteng.
Rimo, Rimo.
So wie Alaaf, ja.
Ansonsten war das ein sehr stinkiges Waschprodukt, wenn wir das im Labor untersucht haben.
Ja. Jetzt sind organische.
Na, Rimo, klar.
Ja, mit oder der Zeug da drin.
Auch mit dem Hausarbeitstag,
ja? Ist aber nicht in die Produktion gegangen. Und die war auf der Leipziger Messe mal aufgestellt worden.
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren die wie diese Brillen mit einem Jahr.
Genau.
Alle zwei Jahre mal. Ja, hier ist die Vorführung. Also wurde das im Rahmen des Konsumgüterprogramms entwickelt.
Kenne ich auch noch, ja. Ich habe Bügeleisen zusammengeschraubt bei Zeiss-Werken, die ja eigentlich mit, mussten wir Bügeleisen zusammenschrauben für.
Also das wurde ja nicht mit Begeisterung aufgenommen.
Und das ist jetzt so die Originalverpackung von damals, von 68, ja, mit der Produktionsaufnahme.
Ja, und die Frau musste dann weg, weil auch die Männer zum Waschen verurteilt werden.
Das ist aber eigentlich eine gute Lesart. Das würde sehr modern heute sein, oder?
Ja. Dieses Dessous, was Berlin hergestellt hatte, hatte so ein tolles Parfüm, wurde in ganz geringen Mengen nur hergestellt und war Bücktischware. Bücktischware ist allen noch bekannt. Also es wurde gar nicht rausgegeben. Man hatte gesagt, ich möchte gerne auch eine Flasche Dessous. Und dann hat man die bekommen. Also die stand nicht im Regal.
Weil wahrscheinlich die Grundstoffe so teuer waren, dass es nicht
in das Masse... Parfüm war immer das Entscheidende. Also das ist das Entscheidende. Im Parfüm ist ja heute noch so. Das Waschmittel sind organische Stoffe und die riechen ja meistens nicht gut. Und darum wird den Produkten immer Parfüm zugesetzt, was nach wie vor teuer ist.
Und der Betrieb wurde doch dann aufgelöst?
Ja.
Und ich musste hin und das verkünden. Und die waren natürlich alle schwarze Kleinen.
Oh Gott.
Das hatten sich doch vorbereitet. Also das war schlimm.
Und das war der Stern auf der Hauptpacker. Der leuchtete nur, wenn die Planerfüllung war. Wenn wir mal ins Werk kommen und den leuchten, den hatten wir schon. Ja. Vielleicht am Sonnabend keine Sonderschicht.
Der Rote Stern der Planerfüllung, der hatte auch einen Zwischenaufenthalt in Düsseldorf. Irgendjemand hat da Gefallen dran gefunden.
Es war?
Ja, der war mal auf Reisen und kam dann aber zurück.
Ergänzt sich übrigens wunderbar mit dem Roten Stern und da oben den, ja? Wenn man nicht wüsste, dass es nicht dieselbe Zeit ist.
Sehr gut.
Ach ja, so eine schöne alte Wäschemangel hier.
Ach, solche Wäschestücke kriegen wir geschenkt übrigens. Mhm. Also, immer mal, jetzt. Und Elke sorgt immer dafür, dass sie weiß sind und immer mal hinkommen.
Hier hat man die Historie von vorhin nochmal festgehalten in Bildern, dass eben Gentina nach Düsseldorf fuhren und sich präsentierten. Und dann kam der Konrad Henkel mit seiner Frau Gabriele, die eine Künstlerin war, nach Gentin und hat sich das Konzept vorstellen lassen und auch die Produktionsabteilung angesehen. Und hier ist er in der Beats-Anlage und da wird ihm erklärt, wie die Prozesse dort stattfinden.
Ja, 13. bis 15. Dezember 1989, das war ja dann wirklich, hat man nichts anbrennen lassen hier.
Nee. Ja, und dann, wie gesagt, als Henkel das Werk kaufte, wurde gleich damit begonnen, die Produkte dem Markt anzupassen. Also das Phosphat wurde entnommen, also eine neue Rezeptur und auch eine neue Verpackung wurde dem Produkt gegeben, was dem Markt gut tat.
Beziehungsweise hier sind dann nochmal die Produkte auch. Also
ja, für Spee war dann zu der Zeit das Produkt, was gleich hergestellt wurde. Und dann wurden auch andere Produkte von Henkel hier hergestellt, abgepackt und vertrieben. Unter anderem Weißer Riese, Fever, Dixan, die unter anderem heute wie Weißer Riese noch im Sortiment bei Henkel sind. Ja, dann sehen wir die unterschiedlichen Verpackungsformen. Was wir aus heutiger Sicht natürlich ganz toll finden, ist, dass um die Plastikflasche eine Papphülle war. Man konnte das eben leicht ökologisch trennen. Plastik zu Plastik und Pappe zu Pappe. Also von daher.
Und das war wann?
Das war gleich 93. Ja, also, ja, und die diente auch der Stabilisierung, weil wenig Plastik in der Flasche verarbeitet wurde und wie gesagt auch Stabilität dann gab. Mhm. Ja, und 94 wurde dann, oder 93, 94 beschlossen, dass auch eine Flüssigfabrik nach Gentin kommt und ja, hier sehen wir die Produkte, die zu der Zeit dann hier hergestellt wurden.
Gut. Hat jeder von Ihnen ein Lieblingsstück?
Meins ist das mit den Frauen da. Dass die Frauen die gleiche, den gleichen Lohn wie die Männer kriegen sollen. Das ist mein Lieblingsstück.
Frau Zemanski, haben Sie ein Lieblingsstück? Exponat?
Ein Exponat als Lieblingsstück?
Oder sagen, dann gehe ich sofort dran, wenn mich jemand fragt?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich immer das Hochwasser da hinten.
Mein Lieblingsstück ist der Firmengründer, die Büste, die zu DDR, die kannte ich nicht, als ich nach Gentin kam. Und nach der Wende war er da.
Und war zweimal.
Der war die ganze Zeit in Gentin, oben bei Herrn Kretschmer im Archiv.
Was die Düsseldorfer wussten, die haben uns einen geschickt und dann haben wir gesagt, haben wir schon, wir sind mal hier.
Und die bei uns oben im Labor, die war ja wirklich ein hochgradig.
Ja.
Und der hat man das auf den Schreibtisch gestellt, die musste die putzen.
Ach, das weiß ich nicht.
Denn das war richtig eine Geheimsache, dass die da oben in dem Archiv.
Und darum ist es so schön, wenn wir Frauen zusammenkommen.
Genau, das ist Schwarmwissen, das wird uns zusammengetragen und dann. Wenn das. Diese Wortgruppe in Spee, in Anführungszeichen, ja auch eine andere Bedeutung noch hat, nämlich sozusagen in Erwartung oder in der Hoffnung, dann möchte ich diese Hoffnung äußern, dass dieser Ort und auch Ihr Vermächtnis, was Sie hier sozusagen bewahren, auch erhalten bleiben. Und ich möchte, dass dieser Podcast dazu auch einen kleinen Beitrag liefert und bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Mitwirkung. Liebe Ida Zelmanski, liebe Christel Fehlberg, vielen Dank, Elke Loth,
und Gudrun Meinecke. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Einmal dafür, dass Sie mir so freimütig Rede und Antwort gestanden haben. Ich denke, das war auch nochmal eine kleine Zeitreise für Sie zurück, sich an das ein oder andere zu erinnern und darüber zu. Und auf jeden Fall kann ich nur sagen, nutzen Sie die Gelegenheit. Über die Touristinformationen in Gentin kann man Kontakt aufnehmen lassen und einen Termin vereinbaren, dass man sich hier ein Bild vor Ort machen kann. Zu verschiedenen Veranstaltungen, wenn das möglich ist. Der nächste wäre der Tag der Industriekultur am 21. April 2024. Da gibt es hier die Gelegenheit, die Frauen persönlich kennenzulernen im Sinne eines kleinen Erzählcafés.
Ja, also wie gesagt, noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich so viel erfahren konnte, dass wir uns gemeinsam sozusagen ein bisschen Geschichte erschlossen haben. Ja. Müssen wir noch ein Foto machen, genau.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.